Nun, ich habe der Predigt eine Überschrift, ein Thema gegeben und das nennt sich der weite Raum des christlichen Glaubens. Der weite Raum des christlichen Glaubens. Und ich möchte gerne mit euch nachdenken, ob die Nachfolge Christi, ob das in die Weite führt oder in die Enge. Ob der Glaube Weite vermittelt oder eng ist. Und wenn, was ist denn daran eng und was macht die Weite aus? Darum soll es gehen. Zumindest für König David führte seinen Glaube, seine Beziehung zu Yahweh in die Weite. Und er hat das bekannt. Da gibt es zwei wundervolle Verse im Psalm 18, etwa Vers 20. Da bekennt David, er, Yahweh, führte mich hinaus in die Weite. Er führte mich in die Weite hinaus. Und parallel auch ein Vers, der viel zitiert wird, Psalm 31, Vers 9. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Da ist der Glaube nichts, was mich einengt, wo mir die Luft wegbleibt, sondern etwas, wow, wo ich tief durchatme, wo ich mich in der Weite bewegen kann. Und trotzdem, weiß nicht, ob ihr das bestätigen würdet, ich vermute, die meisten Zeitgenossen, die den christlichen Glauben nur vom Hörensagen kennen, würden damit was verbinden, Enge oder Weite? Enge. Enge. Die würden sagen, hey, das ist mir zu eng. Das ist mir zu eng. Und wo kommt das eigentlich her? Ist der Glaube wirklich eng oder ist er weit? Was denn nun? Ich habe eine Vermutung, wo diese gefühlte Enge herkommt. Nun, wir leben eigentlich in einer Prägung, in einer Zeit, in der mindestens zwei Überzeugungen oder Lebenshaltungen, muss man sagen, prägend sind. Auch für unsere Postmoderne oder Postpostmoderne oder wo wir uns gerade befinden. Das eine ist die Unverbindlichkeit und das andere ist die Beliebigkeit. Unverbindlichkeit und Beliebigkeit. Unverbindlichkeit heißt, ich muss mich nicht binden. Ich will mich nicht binden, nicht an eine Kirche, nicht an eine Institution, nicht an einen Partner, nicht an einen Gott. Ich will mich nicht binden. Ich möchte tun und lassen, was ich will. Unverbindlichkeit. Und das andere ist die Beliebigkeit. Auch eine Beliebigkeit des Denkens. Manche sagen ja, wir befinden uns schon in einer postfaktischen Gesellschaft. Das heißt, es ist egal, ob ich dir nachweisen will, ob etwas richtig ist oder falsch. Weil richtig ist, was sich richtig anfühlt. Ob das subjektiv wahr ist oder nicht, ist nicht entscheidend. Es gibt nicht die Wahrheit, es gibt deine Wahrheit. Und deine und deine und deine und deine und deine und deine. Beliebigkeit. Auch das eine Prägung unserer Zeit. Und wenn du mit dieser Prägung Elemente des Christentums kennenlernst, dann wird dir das eng vorkommen. Denn mit Unverbindlichkeit kommst du an der Stelle nicht weiter. Warum? Weil zum christlichen Glauben gehört, dass du dich einem Gott unterstellst, der dir sagt, wo es lang geht. Der sagt, was gut ist und was falsch für dein Leben. Und ja, mehr noch, Paulus sagt im Römerbrief, ich bin gekommen und habe euch den Gehorsam des Glaubens verkündigt. Gehorsam. Sich einem Gott unterstellen und beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Was ist das für ein Gebet? Was für eine Dimension, wenn ich das ernst meine. Und wenn ich bete, Gott, du bestimmst, wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich meinen Alltag lebe, ob ich Wahrheit lebe, du sollst das bestimmen. Dein Wille geschehe. Das ist Wahnsinn. Und wer das nicht kennt, Wer das nicht gewohnt ist, dass wenn ich Jesus nachfolge, habe ich einen Herrn, habe ich jemanden, der mir Gebote gibt, der mir sagt, wo es lang geht, der mag empfinden, ey, also der christliche Glaube, das ist mir dann doch zu eng. Ist mir dann doch zu eng. Unverbindlichkeit. Das zweite, die Beliebigkeit. Auch mit der Beliebigkeit kommst du an der Stelle nicht weiter, denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und er verkündet Dinge und damit musst du dich auseinandersetzen und dann, ja, ist das entweder wahr oder es ist falsch. Entweder ist Jesus der Sohn Gottes, entweder ist er das. Und wenn das wahr ist, dann hat das Konsequenzen. Oder er ist es nicht. Dann kannst du das alles vergessen. Aber du kannst im Christentum mit Beliebigkeit, kommst du nicht weiter. Wenn heute jemand aufsteht und sagt, ich bin Napoleon, dann würdest du sagen, du bist verrückt. Logischerweise, das kann gar nicht sein. Und du würdest es nachweisen, dass er es nicht ist. Jesus sagt, ich komme vom Vater, ich bin der Sohn Gottes. Du kommst mit Beliebigkeit nicht weiter. Du musst dich damit auseinandersetzen. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und was wäre, wenn es wahr ist? Wenn Christus wirklich der ist, von dem er sagt, dass er ist, dass er sei. Wie ist es dann? Und die Bibel sagt übrigens, es gibt Wahrheiten und es gibt Lüge. Es gibt Lüge in dieser Welt. Es gibt teuflische Lügen. Dinge in unserem Denken, in unseren Überzeugungen, die sind so verquer, die stimmen einfach nicht. Und dann wirst du damit auf einmal konfrontiert, zu überlegen, ja, wer ist Gott und wie ist Gott? Und es ist auf einmal nicht mehr alles gleichgültig. Es ist nicht mehr alles gleichgültig. Und dann sagen manche, oh, das wird mir aber jetzt zu eng. Ich hätte es lieber, dass alles gleichgültig ist. Und ich nehme mir davon ein bisschen und davon ein bisschen. Und lass doch einfach alles so stehen, ist doch okay. Und du merkst, du kommst in der Nachfolge von Jesus, kommst du damit nicht weiter, weil er da ist und weil er die Wahrheit spricht. Ja, mehr noch, weil er sagt, dass er die Wahrheit ist in Person. Und ich vermute, dass dies etwas ist, was Leute als eng empfinden, wenn sie sich mit dem christlichen Glauben vielleicht etwas, zumindest von außen, auseinandersetzen. Und die sagen, oh, das wird mir aber jetzt zu eng, denn es hat Konsequenzen. Diese Enge, wenn es denn eine ist, kann man niemandem nehmen. Sie gehört zum Glauben dazu. Es gibt aber auch eine Enge, die nicht zum Glauben dazugehört. Und über die möchte ich auch sprechen heute Morgen. Es gibt eine Enge, vielleicht manchmal unter uns, die ist überhaupt nicht nötig. Und die ist auch nicht gut und die ist auch schädlich. Was ich meine, ist Folgendes. Wenn wir angstbesetzt verharren in den eigenen vier Wänden, und in unseren eigenen Erfahrungen. Wenn wir angstbesetzt uns nicht trauen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn wir immer nur mit unseresgleichen zu tun haben. Wenn wir uns nicht trauen, unsere fromme Umwelt zu verlassen. Nicht in Gedanken und erst recht nicht räumlich. Wenn wir immer im engen Zelt unserer Gemeindefrömmigkeit bleiben, dann ist es eine Enge, die nicht nötig ist. Und ich möchte euch dazu eine Begebenheit aus der Abraham-Erzählung lesen. 5 Verse aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 5. Der Abraham hatte ja 2 Verheißungen bekommen von Jahwe. Das eine war das Land, das er einnehmen soll, und das andere zahlreiche Nachkommen. Das mit den Nachkommen hat aber Jahre gedauert, bis er seinen verheißenen Sohn überhaupt bekommen hat. Und er musste warten und warten und warten, und er hat darüber den Glauben verloren. Und er hockt nun in seinem Nomadenzelt und grummelt da vor sich hin und davon berichtet diese Erzählung. Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abram und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm: Hab keine Angst, Abram, hab keine Angst. Ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Herr, mein Gott, erwiderte Abram, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Und weiter sagte Abram, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da erging an Abram das Wort des Herrn, nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abram aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Ich habe versucht herauszufinden, wie groß so ein Nomadenzelt ist. Ich habe es nicht genau sagen können. Sagen wir mal, es war ein komfortables Zelt, 2x3 Meter. Das heißt, der Abraham hockt in 6 Quadratmetern Zelt. Und sein Blick reicht nur bis zur Zeltwand. Weiter nicht. Das ist sein Horizont. Und für mich, ich sehe ihn da richtig hocken und trüb blasen und vor sich hin grummeln und zweifeln und fragen. Und er denkt sich, es ist alles zu spät und ich werde keinen Nachkommen haben. Und so hockt er da und in seinem Zelt. Und sein Blick ist begrenzt. Geht nur 2 Meter weit, dann ist Schluss. Da kommt die Wand und nach hinten auch und zu beiden Seiten auch. Und ich möchte dies einmal, wie man sagt, allegorisch auslegen. Auch bei uns kann es sein, dass wir manchmal ängstlich hocken in einem ja unsichtbaren Zelt. Nämlich in dem Zelt unserer Erfahrungen und unserer Inhalte und unserer Urteile über andere Menschen. Und wir sind nicht bereit, einmal über die Zeltwand hinauszuschauen. Mal anderes kennenzulernen oder andere kennenzulernen. Auch bei uns kann es sein, dass wir hocken und uns immer wieder dieselben Autoren, dieselben Dinge konsumieren und wir sind nicht bereit, mal über den Tellerrand zu schauen. Unser Denken reicht manchmal nur bis zur Zeltwand. Nun, was war bei Abraham der Grund, dass er nicht rausgetreten ist? Hier heißt es in Vers 1 von Kapitel 15, der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst. Hab keine Angst. Manchmal ist es die Angst, ich könnte meinen Glauben verlieren, wenn ich mich zu sehr rauswage. Die Angst, dass dann die Pfeiler meines Glaubens irgendwie angesägt oder eingerissen werden, wenn ich mich mal mit anderen Anschauungen, Überzeugungen auseinandersetze. Die Angst, das könnte mich infizieren, das könnte mich irgendwie anfechten. Aber die Angst ist immer ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Die Angst ist das, was dich lähmt, was dich festhält, was dich bindet. Und das kann sein, die Angst, den Glauben zu verlieren. Und so kann es auch sein, dass wir nicht nur in unserem Denken in unserem eigenen Zelt hocken bleiben, sondern auch in unseren Bewegungen, dass wir also im Zelt unserer christlichen Kontakte stecken bleiben und nicht uns hinaus in unserer frommen Welt hocken und nicht hinausgehen, um andere Menschen, andere Überzeugungen, andere Lebenskonzepte einmal kennenzulernen. Wir sollen sie ja nicht übernehmen, aber wir könnten sie einmal kennenlernen. Dazu müsste man aber rausgehen. Rausgehen aus dem Nomadenzelt der eigenen christlichen Welt. Und auch da ist es manchmal die Angst. Die Angst, ja, was mache ich denn, wenn mich das irgendwie anficht, wenn das überzeugend ist? Könnte ich da meinen Glauben verlieren? Wenn das so ist, wenn man stecken bleibt in den eigenen vier Wänden, dann ist es gut, ein solches Abraham-Erlebnis, wie es hier steht. Für mich gehört es zu den schönsten, zur schönsten Erzählung dieser Abraham-Geschichte. Das heißt hier in Vers 5, und der Herr führte Abraham aus dem Zelt. Er führte ihn aus dem Zelt und er sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Der in sich selbst verkrümmte Mensch. Gott musste Abraham rausziehen. Er musste ihn rausholen. Und sagen, jetzt pass mal auf, jetzt tritt mal jenseits deiner Zeltwand. Und jetzt schau dir mal den Himmel an. Das alles habe ich geschaffen. Das alles sind meine Möglichkeiten. Und so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Warum ist es so wichtig, von Zeit zu Zeit das gewohnte Zelt zu verlassen? Zwei Gründe. Das erste, was ich gerne sagen möchte, außerhalb unserer Zeltwand gibt es eine Menge Sterne, die leuchten und von denen wir lernen können. Was ich meine, ist Folgendes. Die Grundquelle ist unseres Glaubens ist und bleibt das Wort Gottes, das heißt die Bibel. Das ist, auch so heißt es in der Präambel unseres Bundes, Freier Evangelischer Gemeinden, dass dies, das Wort Gottes, ist die Quelle für unseren Glauben, für unsere Lehre und für unser Leben. Und nichts anderes. Es ist aber, denke ich, für uns alle klar, dass Gott eine Geschichte hat mit vielen Frauen und Männern, wovon wir sehr viel lernen können, von ihren Erfahrungen. Können wir sehr viel lernen und übernehmen. Gott hat eine reiche Geschichte mit Frauen und Männern, und zwar, und das wollte ich gerne sagen, jeglicher Konfession. Und da gibt es unglaublich viele Schätze zu entdecken. In der katholischen Welt und Geschichte gibt es sehr viele Frauen und Männer, die tiefe und reiche Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die das aufgeschrieben haben, und das kann dich sehr, sehr bereichern, da etwas von kennenzulernen. Das Buch Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen ist für mich persönlich bis heute das tiefste und reichste, was ich zum Thema Nachfolge jemals gelesen habe. Und ich finde, man kann nur sehr, sehr empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Er war Augustinermönch, der Thomas von Kempen. Eine Karmeliterin, Teresa von Avila, hat sehr tiefe und reiche Erfahrungen mit dem Gebet gemacht und hat wunderbare Texte darüber geschrieben. Und ich habe viel daraus entnommen und gewonnen. Ich weiß, manche von euch kommen aus der Tradition der katholischen Kirche und ihr habt erlebt, dass das für euch sinnentleert gewesen ist. Und ihr habt euch ganz bewusst ja davon gelöst. Zum Teil habt ihr erlebt, dass das Wort Gottes wenig Bedeutung hatte, dass man zum Teil gar nicht in die Bibel geschaut hat und es gab keine biblische Lehre, keine Bibelkenntnis. Aber vielleicht auch da ist es gut, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Es gibt viel, viel zu lernen. Auch dort von Geschwistern. Das heißt, wir müssen uns, werden die bestimmt nicht als Heilige verehren. Wir werden die auch nicht als Mittler sehen zwischen uns und Gott und sagen, heiliger Thomas, bitte bete für uns. Und wir haben unsere Überzeugungen und doch gibt es nicht nur schwarz oder weiß. Wir könnten so weitergehen. In der evangelischen Kirche, sehr viel gelernt habe ich von Johann Christoph Blumhardt, dem Älteren, und seiner Sehnsucht nach dem Reich Gottes und nach Erweckung. Und manchmal ist es das Problem, dass es für Leute eben nur schwarz oder weiß gibt, nur ganz oder gar nicht. Seht, wir haben, oder ich habe in den vergangenen Wochen gepredigt über den Zorn Gottes. An 5 Sonntagen haben wir das gemacht. Oder wir hatten das Thema, immer wieder das Thema von Verbindlichkeit, von Umkehr, von Bekehrung, von Gehorsam. Wir haben das Thema Hölle thematisiert. Und nun leben wir im Zeitalter des Internets und Leute hören sich das von irgendwo in Deutschland an. Und dann bekomme ich zum Teil, also vereinzelt, kommen da mal E-Mails, und wo Leute sagen, weiter so. Und das wird heute nicht mehr verkündigt und das machen sie gut. Und dann sprechen wir an einem anderen Sonntag über den Heiligen Geist. Und ich zitiere John Wimber. Und dieselben Leute schreiben mir entsetzt. Wie können Sie so einen Menschen zitieren, der doch das und das lernt und wo doch jeder weiß, dass der charismatisch ist oder. Was solche Geschwister nicht begriffen haben, und das ist für mich ein entscheidender Punkt, dass ich von anderen Geschwistern sehr viel lernen kann, ohne alles von ihnen teilen zu müssen und übernehmen zu müssen. Versteht ihr? Da gibt es keine Grautöne. Da gibt es nur schwarz oder weiß. Aber wenn ich so durchs Leben gehe, dann nehme ich mir sehr, sehr viel gute und segensreiche Quellen. Paulus sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Prüfet alles und das Gute behaltet. Von Leuten wie etwa John Wimber konnte ich sehr, sehr viel lernen über das Thema Heilung und über das Thema Geistesgaben. Und es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß. Also, es gibt eine Menge Sterne am Himmel, von denen können wir lernen. Gott hat Geschichte mit ganz vielen Frauen und Männern und von denen können wir lernen. Wir können auch von anderen Religionen und deren Glaubensleben lernen. Ohne dass ich hier stehe und sage, ja, wir glauben alle an einen Gott. Dass das nicht so ist, ich denke, das wisst ihr, könnt ihr voraussetzen. Ich erinnere mich aber an eine Führung, die wir einmal hatten in Frankfurt in der Synagoge. Und die junge Frau, die uns dort durchgeführt hat, hat uns erzählt, wie sie den Sabbat leben. Und sie konnte nicht verstehen, wie Christen den Ruhetag nicht mehr heiligen. Sie konnte nicht verstehen, wie viel Hektik und wie viel Geschäftigkeit wir in unseren Sonntag legen. Und natürlich gibt es da auch eine gesetzliche Variante, das wisst ihr. Und es gibt im orthodoxen Judentum eine Menge Tricks, wie man die Bestimmungen umgehen kann. Ja? Weil man nicht so viele Schritte gehen darf eigentlich. Klar, das kennen wir alle. Aber grundsätzlich habe ich empfunden, wow, da kann ich eine Menge lernen. An dem Punkt kann ich eine Menge lernen. Von muslimischen Geschwistern kann man da nichts lernen? Wie ist es mit der Zusammengehörigkeit, der Gemeinschaft, der Verbindlichkeit untereinander? Und lernen kann ich doch nur dann, wenn ich mal das Zelt verlasse, wenn ich rausgehe, wenn ich mit den Leuten spreche, wenn ich es kennenlerne. Und dazu möchte ich ermutigen. Das könnt ihr übrigens ganz konkret. Am 3. Oktober hat eine Moschee in Würzburg Tag der offenen Tür. Ich habe nur einen Flyer mal mit hier. Nennt sich die Ba'it U'Aleh Moschee in der Edith-Stein-Straße Nummer 6 in Würzburg. Und eine Ausstellung gibt es über die Geschichte des Islam, über auch deren Frömmigkeit. Ihr wisst, es gibt da Sunniten und Schiiten, es gibt da unterschiedliche Überzeugungen. Und ja, man kann mit den Leuten einfach mal ins Gespräch kommen. Also rausgehen, mit den Menschen sprechen. Das ist das Erste. Wir könnten viel mitnehmen und bereichern. Wir werden selber bereichert. Das Zweite aber, warum es so wichtig ist, rauszugehen, ist, außerhalb unserer Zeltwand gibt es eine Welt, die Christus braucht. Und wenn wir nicht rausgehen zu den Menschen, um Christus zu bringen, woher sollen sie es nehmen und wie sollen sie ihn erfahren? Ich bin noch geprägt von einem falschen Verständnis des Verses aus 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. So sagt der Apostel Paulus. Gemeint ist damit freilich, dass ich mich auf die Lebensweise und Denkweise oder dass ich mit der Lebens- und Denkweise von Menschen, die Christus nicht kennen, mich nicht identifiziere und nicht mit ihnen gemeinsame Sache mache. Nicht im Denken und nicht im Handeln. Das heißt doch aber nicht, nur in den eigenen vier Wänden zu hocken und nicht zu eben diesen Menschen zu gehen und mit ihnen zu reden und ihnen Christus zu bringen. Das heißt doch nicht, dass wir uns isolieren und nur in unserer frommen Welt hocken bleiben. Jesus hat uns gesendet, hinaus in die Welt gesendet, damit wir Salz und Licht sind für die Welt. Und das brauche ich nicht auszuführen, das hat mir letzte Woche eine sehr gute Predigt von dem Henrik Otto. Ihr seid das Salz für die Welt, ihr seid das Licht für die Welt. Hört euch das an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Jenseits unserer frommen Zeltwand gibt es eine Welt, die Erlösung braucht und die nach Erlösung schreit. Dass diese Erlösung in Christus liegt, wissen die meisten nicht, sie ahnen es gar nicht. Aber jeder auf seine Art sucht und sucht und schreit nach Erfüllung, nach Erlösung, nach Leben. Und darum gilt es, rauszugehen. Ich komme zum Schluss. Was kann man tun gegen die Angst? Wenn es die Angst ist, die mich immer in meinem Denken und in meinem Handeln und in meinen Bewegungen gefangen hält, die Angst, ich könnte meinen Glauben verlieren. Wie war es bei Abraham? Gott sagt ihm, Abraham, hier 15 Vers 1, hab keine Angst, ich bin dein Schutz. Ich, der allmächtige Gott, bin dein Schutz. Darum hab keine Angst. Und das führt mich zu dem, was Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, der Missionsbefehl. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe alle Macht und ich bin bei dir. Und wenn Christus bei dir ist, musst du dich nicht fürchten, du könntest verloren gehen in der Welt, wenn du in die Welt gehst, denn du wirst gehalten. Ich halte es da eher mit dem evangelischen Theologen und Evangelisten Klaus Vollmer, der gesagt hat, es ist nicht so wichtig, dass du die Wahrheit hast. Wichtiger ist, dass die Wahrheit dich hat. Denn die Wahrheit ist eine Person, ist Jesus Christus. Und wenn du mit ihm verbunden bist, wenn er dich festhält, dann kannst du dich bewegen, dann kannst du hinausgehen, dann bekommt der Glaube eine Weite, ihr Lieben, die sonst niemand hat. Es gibt keinen Ort in dieser Welt, wo Christus nicht wäre mit seinem Geist. Es gibt keinen Ort. Wir haben eine solche Weite, wenn wir von Christus gehalten werden. Und ich möchte euch abschließend ein Bild zeigen, das ich mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist eine sehr unorthodoxe Art, draußen an der Hauswand etwas zu reparieren. Jetzt habt ihr es, gell? sehr, sehr weit aus dem Fenster. Möglich ist das nur, weil er sich gehalten weiß und weil er gehalten wird. Würde er nicht, ja hoffentlich, sagt jemand, würde er nicht gehalten, könnte er sich nicht hinauslegen. Wenn Christus dich hält, wenn er sagt, nichts und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Nichts und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn dieser Gott dich festhält, dann darfst du dich herauswagen. Dann darfst du dich herauswagen, um andere Menschen kennenzulernen, um anderes Denken kennenzulernen, um andere Lebensweisen kennenzulernen, um andere Religionen kennenzulernen. Natürlich kannst du dich herauslehnen, denn du wirst gehalten in Christus. Und das möchte ich eigentlich gerne weitergeben. Dein Fundament hast du hier in der Bibel, dem Wort Gottes. Und wenn du dann gehalten wirst von Christus, dann verlass mal das Zelt und geh zu den Menschen und lern sie kennen. Es gibt so viel zu lernen von anderen. Und die Welt außerhalb braucht Christus. Und darum der Aufruf, hinauszugehen, geht hinaus in alle Welt, sagt Christus. Amen.